Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Herzlich willkommen. Im Bundestag konnte man heute schon mal einen Vorgeschmack auf den anstehenden Bundestagswahlkampf bekommen. Dort kündigte Bundeskanzler Scholz in einer Regierungserklärung an, einen Gipfel mit Industrie- und Gewerkschaftsvertretern ins Leben zu rufen. Dort solle es um Wege aus der Konjunkturflaute gehen. Dabei griff Scholz die Union scharf an.
Respekt vor denen, die arbeiten, heißt übrigens nicht, dass man sie alle jeden Morgen einmal als faul beschimpft, wie das in der Union offenbar Mode geworden ist.
Der Unionsfraktionschef Merz hielt später dagegen, der Kanzler habe eine fast schon verzweifelte Wahlkampfrede gehalten. Dieser eher innenpolitisch motivierte Streit soll aber nicht überdecken, dass es in der Regierungserklärung von Olaf Scholz heute vor allem um den Konflikt in Nahost und den Krieg gegen die Ukraine ging. Zu beidem gleich mehr. Außerdem in dieser halben Stunde: in Albanien sind die ersten Flüchtlinge angekommen, um dort in einem Lager auf Italiens Entscheidung über ihren Asylantrag zu warten. Die Zusatzbeiträge für die Krankenkassen werden zum Jahreswechsel steigen und der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich heute um die Ernährungsstrategie des Bundes. In Brüssel berieten heute erstmals Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten mit EU-Vertretern über wirtschaftliche Kooperation und auch über politische Fragen. Eine gemeinsame Positionierung zum Nahostkonflikt gelang bislang nicht. Die israelische Führung allerdings schaut jedoch wahrscheinlich ohnehin nicht in Richtung Brüssel. Dort in Tel Aviv sorgt man sich eher vor der Drohung aus Washington, perspektivisch möglicherweise US-Waffenlieferungen an Israel einzuschränken. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Es ist eine klare Drohung, die da aus den USA kommt. Sollte sich die humanitäre Lage im Gazastreifen nicht innerhalb von 30 Tagen verbessern, ist die militärische Hilfe für Israel in Gefahr. Denn, so heißt es aus Washington, es drohe ein Verstoß gegen US-Gesetze zur militärischen Unterstützung. In Israel kommt die Botschaft an, zumindest wenn man die Reaktion von Amichai Tzikli hört. Der Minister für Diaspora-Angelegenheiten sagte im Israel-Radio: Die Politik der Biden-Regierung wegen humanitärer Hilfslieferungen massiven Druck auszuüben, ist falsch. Letztendlich zwingt uns diese Politik, den Krieg zu verlängern. In sehr vielen Fällen ist es so, dass die humanitäre Hilfe in die falschen Hände gelangt. Außerdem ist die Taktik einer Blockade, in der man der Zivilbevölkerung ermöglicht, in sichere Regionen auszuweichen, eine Taktik, die dem Völkerrecht entspricht. Leider ist es so, dass es auch Interessen der amerikanischen Innenpolitik gibt. Damit meint Tzikli einerseits den laufenden US-Wahlkampf, in dem der Krieg im Nahen Osten eine Rolle spielt. Aber es gibt eben auch die verschärfte Lage in Gaza, vor allem im Norden, wo in den letzten Tagen hunderttausende Menschen aufgefordert wurden, das Gebiet zu verlassen. Weil auch viel zu wenig Hilfsgüter und Nahrungsmittel dorthin kommen, vermuten Menschenrechtsorganisationen, dass die Menschen dort auch durch Hunger vertrieben werden sollen. Diesen Zusammenhang stellt auch Dan Harel her. Er war mal Generaldirektor im israelischen Verteidigungsministerium und stellvertretender Generalstabschef. Die Drohung mit einem Waffenembargo begann damit, dass Israel damit angefangen hat, den Norden des Gazastreifens auszuhungern. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich möchte nur in Erinnerung bringen, dass das völkerrechtswidrig ist. In der heutigen Welt kann man nicht 300.000 Menschen, die sich im Norden des Gazastreifens befinden, aushungern lassen. Wer von solchen Szenarien träumt, lebt einfach nicht in dieser Welt. Die Drohung der Amerikaner ist nun in einem Brief ganz offiziell ausgedrückt. Man kann ohne amerikanische Hilfe kämpfen, aber unsere Munition wird sehr schnell ausgehen. Wir besitzen nicht den Luxus, all das zu machen, was wir wollen. Tatsächlich gibt es in israelischen Medien schon Berichte darüber, dass angesichts des anhaltenden Beschusses aus dem Libanon die Ressourcen für die Raketenabwehr knapp werden könnten. Schon im Juli hatte die Armee von einem allgemeinen Mangel an Munition gesprochen. Sollte die Drohung aus den USA Folgen haben und die Waffenlieferungen ausbleiben, dürfte sich die Lage weiter verschärfen. Für Dan Harel liegt der Grund dafür in einem tiefen Misstrauen, sagte er im Channel 12. Diese Regierung versagt in der Kriegsführung und in den Außenbeziehungen des Staates Israel. Wir stehen isoliert in der Welt da. Man kann heutzutage im 21. Jahrhundert nicht allein kämpfen. Nicht, wenn man in der Welt isoliert ist und einem von allen westlichen Ländern Waffenembargos auferlegt werden. Das geht nicht. Das Hauptproblem liegt im fehlenden Vertrauen, das die Amerikaner in Netanyahu und seine Regierung haben. Und die Bilder aus dem Gazastreifen verschärfen dieses Misstrauen und werfen wieder einmal die Frage auf, ob Israels Kriegführung in Gaza verhindert. verhältnismäßig ist. Für den Norden des Gebiets sprechen Militärexperten offen von der Vertreibung der Bevölkerung. Die Hilfslieferungen sollten gänzlich eingestellt werden, hatte beispielsweise Jorah Eiland, der ehemalige nationale Sicherheitsberater, gesagt. Wer bleibe, könne entweder aufgeben oder verhungern, so Eiland. Ob dieser Plan offizielle Regierungslinie ist, blieb unklar. Von Seiten der israelischen Streitkräfte kam ein Dementi. Tatsächlich aber hat sich die humanitäre Lage im Gazastreifen in den letzten Tagen weiter verschärft und die Aufforderung an die Menschen im Norden, das Gebiet zu verlassen, gilt weiter.
Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv über die Sorge, dass die USA ihre Waffenhilfe für Israel einschränken könnten. Und die Kämpfe im Südlibanon hielten heute gleichwohl an. Waffenlieferungen an Israel waren heute auch im Bundestag ein Thema. Eigentlich hatte Bundeskanzler Scholz ja eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel angekündigt. Aber einen Schwerpunkt legte er auf die Spannungen im Nahen Osten. Stefan Detjen mit den Einzelheiten.
Ein Tag in Berlin im Zeichen des Krieges in Gaza, Israel und im Libanon und der deutschen Debatten darüber. Vormittags in der Bundespressekonferenz. Philipp Lazzarini, Chef von UNRWA, des Hilfswerks der Vereinten Nationen für die Palästinenser, zeichnet ein düsteres Bild von den Verwüstungen im Gazastreifen. Gaza ist zu einem Ort des Horrors geworden. Selbst die erfahrensten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen seien entsetzt über das Ausmaß der Zerstörungen. Eine Trümmerwüste, in der menschliches Leben kaum noch möglich sei. Lazzarini spricht von Superlativen des Schreckens. Das gilt auch für die Zahl der Todesopfer, die Zahl von Kindern, die zu Waisen wurden, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Journalisten. Allein 229 Mitarbeiter meiner Organisation, insgesamt etwa 300 Helfer, wurden getötet. Eine Stunde später im Plenum des Deutschen Bundestages. Hier geht es in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers, einer Befragung der Außenministerin und einer abendlichen Debatte vor allem um die militärische Unterstützung Israels. Für Olaf Scholz ein Gebot der deutschen Staatsräson.
Deshalb haben wir in der Vergangenheit Waffen und Rüstungsgüter geliefert. Deshalb tun wir das. Es gibt Lieferungen und wird auch in Zukunft weitere Lieferungen geben. Darauf kann das Land Israel sich immer verlassen.
Berichte über seit dem 7. Oktober drastisch zurückgefahrene Lieferungen von Rüstungsgütern und Kriegswaffen an Israel hatten zuletzt für Diskussionen gesorgt. Entsprechende Exporte müssen von einem Ministergremium, dem Bundessicherheitsrat, genehmigt werden.
Was gibt es dann einen Grund, monatelang das noch kritisch zu hinterfragen bei Israel?
Fragt Armin Laschet aus der Unionsfraktion am Nachmittag Außenministerin Baerbock. Warum, so ergänzt Laschets Fraktionskollegin Annette Wiedmann-Mautz, würden mit Blick auf Israel völkerrechtliche Fragen aufgeworfen, nicht aber in gleicher Weise bei der militärischen Unterstützung der Ukraine?
Was ist das für ein Unterschied und ist es mit Ihrer Wahrnehmung, nämlich dass die Sicherheit Israels Staatsräson Deutschlands ist, vereinbart, dass Israel sich dafür rechtfertigen muss?
Baerbock beruft sich auf ein Schreiben aus der US-Regierung in Washington, in dem in ungewöhnlicher Deutlichkeit Kritik an der israelischen Kriegsführung deutlich wurde.
Sie wissen, dass der Außenminister und der Verteidigungsminister der USA gerade einen Brief genau mit dem gleichen Thema humanitäres Völkerrecht geschrieben hat. Ich frage einmal zurück, unterstellen Sie den jetzt auch, Sie würden Israel und das Selbstverteidigungsrecht nicht mehr unterstützen?
US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin hatten die israelische Regierung am Wochenende in ultimativem Ton aufgefordert, für eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen zu sorgen. Die US-Regierung setzte dafür eine Frist von 30 Tagen und drohte eine Aussetzung der militärischen Unterstützung Israels an. Es könnte daher zu einer Situation kommen, in der Deutschland seine Waffenlieferungen an Israel just in dem Moment wieder aufnimmt, in dem die USA ihre Unterstützung drastisch einschränken.
Stefan Detjen über die Nahostaspekte der Regierungserklärung des Bundeskanzlers und die Debatte um Waffenlieferungen. In den letzten Wochen war der ukrainische Präsident Zelensky nach New York und auch durch viele westliche Hauptstädte gereist. Dort präsentierte er den jeweiligen Regierungschefs seinen sogenannten Siegesplan, also seine Vorstellungen, welche Voraussetzungen und Ziele umgesetzt werden müssten, um mit Russland in absehbarer Zeit Ziele oder beziehungsweise Verhandlungen über ein Ende des Krieges zu erreichen. Heute nun legte er diesen Fahrplan öffentlich im ukrainischen Parlament vor. Ein Plan, den der Kreml sofort als aussichtslos bezeichnete. Andrea Bär aus Kiew über Selenskys Auftritt vor dem Parlament und die Stimmung vor der Tür.
Einige hundert Menschen, vorwiegend Frauen, ziehen durch die Kiewer Innenstadt und wollen sich bei der Werchowna Rada Gehör verschaffen, dem ukrainischen Parlament. Denn sie wissen nichts von ihren Männern, Söhnen, Brüdern oder Neffen, die im Kampf gegen Russland verschwunden sind. Mein Mann war in Richtung Pokrovsky und wird vermisst. Und ich bekomme keine Auskunft. Man ignoriert uns. Unterdessen wendet sich Volodymyr Selenskyj im Parlament zuerst an das ukrainische Volk. Der Siegesplan bestehe aus 5 Punkten, von denen 3 geheime Zusätze hätten, so der Präsident. Erstens, eine bedingungslose Einladung in die NATO. Zweitens, das Stärken der Verteidigung. Der Punkt Verteidigung hat einen geheimen Anhang. Nur die Partner, die über das entsprechende militärische Unterstützungspotenzial verfügen, haben Zugang dazu. Einen geheimen Anhang habe auch der 3. Punkt des Plans, so Selenskyj, die Abschreckung. Staats- und Regierungschefs aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland hätten diesen nicht öffentlichen Abschreckungszusatz bereits erhalten. Andere würden folgen. Wenn Russland weiß, dass es eine Antwort gibt, dann entscheidet es sich für Verhandlungen und ein stabiles Zusammenleben, auch mit strategischen Gegnern. Frieden durch Stärke. So könne Russland von der Aggression gegen die Ukraine und ganz Europa abgehalten werden. Die Ukraine schlägt vor, auf ihrem Boden ein umfassendes, nicht atomares, strategisches Abschreckungspaket aufzustellen. Im Punkt 4 des Plans geht es um strategisches, wirtschaftliches Potenzial. Das Land verfüge über natürliche Ressourcen im Wert von Milliarden US-Dollar, unter anderem Uran, Titan, Lithium und Graphit, so Selenskyj. Die Vorkommen dieser Ressourcen gehören zusammen mit den weltweit bedeutenden Energie- und Nahrungsmittelpotenzialen zu den wichtigsten Angriffszielen Russlands in diesem Krieg. Abkommen mit den Partnern weltweit sollen diese Ressourcen gemeinsam schützen, damit in sie investiert werden könne. Der Oppositionspolitiker Oleksiy Honcharenko sieht in dem Plan einen reinen Wunschplan an die Partner. Was die Ukraine selbst tun müsse, fehle, sagte er der ARD. Zum Beispiel der Aufbau von Institutionen, die Reform der Armee, Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfen der Korruption und so weiter. Es ist also schwer, dies einen Plan zu nennen. Der 5. Punkt des Plans, den Präsident Selenskyj erläuterte, bezieht sich auf die Zeit nach dem Krieg. Die Ukraine habe dann eine der erfahrensten Armeen weltweit. Dies solle für die Sicherheit und Verteidigung Europas genutzt werden. Wenn die Partner zustimmen, dann wollen wir einzelne, in Europa stationierte Militärkontingente der amerikanischen Streitkräfte ersetzen durch ukrainische Einheiten nach dem Krieg. Über den sogenannten Siegesplan gab es im Parlament keine Debatte. Und auch die Frauen der Soldaten konnten nur hoffen, dass Selenskyj und die Abgeordneten sie wahrnehmen würden. Natürlich möchte ich, dass wir siegen, sagte eine. Allerdings, wir brauchen keinen Siegesplan, wir wollen unsere Angehörigen wieder und dass die sie alle nach Hause bringen. Sie sollen ihre Arbeit tun, sie sollen ihren Hintern hochbekommen und uns Informationen geben über jeden einzelnen Soldaten.
Andrea Bär berichtete über die Stimmung und den sogenannten Siegesplan von Volodymyr Selenskyj. Dazu auch ein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. US-Präsident Biden kündigte gerade an, bald mit Selenskyj zu sprechen. Mittlerweile hat sich auch NATO-Generalsekretär Rutte zu dem Plan des ukrainischen Präsidenten gemeldet. Er machte ihm keine Hoffnung auf einen schnellen NATO-Beitritt. Er bestätigte aber, dass die NATO in der ersten Jahreshälfte Militärhilfe an die Ukraine im Umfang von 20,9 Milliarden geleistet oder zugesagt habe. Rutte betonte auch, er könne nicht den gesamten Plan von Selenskyj unterstützen. Ins Detail ging er nicht. Die Ukraine war heute ebenfalls Teil der schon erwähnten Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag. Und zwar, so Dagmar Pepping, mit folgender Überschrift.
Unterstützung für die Ukraine, die auf den dritten Kriegswinter zugeht.
Diese Zeitenwende braucht eine klare, feste Antwort. Wir unterstützen die Ukraine und werden das so lange tun, wie das notwendig ist.
Darüber wird der Kanzler am Freitag auch mit US-Präsident Joe Biden sprechen, wenn der nach Berlin kommt. Ein Gespräch mit Wladimir Putin über eine gerechte Friedenslösung, dazu sei er ebenfalls bereit. Wir müssen mehr tun, drängte Friedrich Merz den Kanzler.
Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter.
Zudem warf Merz Scholz vor, er habe kein Wort zum Thema Migration gesagt.
Gehört haben wir eine vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede eines Bundeskanzlers, der mit dem Rücken zur Wand und den Füßen am Abgrund steht.
Deutschland sei das einzige Land auf dem EU-Gipfel, das seit 2 Jahren in der Rezession stecke.
Das Thema Migration klang gerade im Beitrag von Dagmar Pepping schon an. Als Reaktion auf verschiedene Messerangriffe in Deutschland mit mutmaßlich islamistischem Motiv hatte sich die Ampelkoalition ja nach langem Ringen auf ein sogenanntes Sicherheitspaket verständigt. Es sieht Verschärfungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts vor sowie des Waffenrechts. Dazu sollen auch Sicherheitsbehörden einige zusätzliche Befugnisse bekommen. Der Bundestag soll am Freitag darüber abstimmen. Doch dagegen regt sich offenbar Widerstand, nicht nur bei Teilen der Grünen, sondern auch der SPD-Fraktion. Das alles war auch Teil der Auseinandersetzung der eben schon gehörten Debatte im Bundestag. Mehr dazu von Katharina Hamberger.
Die Migrations- und Asylpolitik. Sie spielte heute keine Rolle in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum Europäischen Rat. Olaf Scholz legte den Fokus auf die transatlantischen Beziehungen, die Ukraine und vor allem die Wirtschaftspolitik. Und das stellte der Oppositionsführer Friedrich Merz in seiner Erwiderung auf den Kanzler vorneweg. Die Migrationskrise in Europa stehe ganz oben auf der Tagesordnung des morgigen Treffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.
Zu diesem Thema haben Sie in Ihrer fast halbstündigen Regierungserklärung zum Tagesordnungspunkt 1 kein einziges Wort gesagt. Kein einziges Wort gesagt.
Um europäische Asyl- und Migrationspolitik ging es dann aber auch bei CDU-Chef Merz nicht. Stattdessen griff er die Debatte zum sogenannten Sicherheitspaket innerhalb der SPD-Fraktion auf.
Die Sie offensichtlich nur dadurch beenden konnten, dass Sie Ihrer eigenen Fraktion angedroht haben, diese Frage mit der Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag zu verbinden.
In der SPD-Fraktion hatte es gestern eine Probeabstimmung zu dem Gesetzespaket gegeben, das die Bundesregierung nach dem Attentat von Solingen geschnürt hatte. Dass einige der darin enthaltenen Maßnahmen in der SPD, aber auch bei den Grünen, kritisch gesehen werden, deutete sich bereits in den vergangenen Wochen an. In der Fraktionssitzung der Sozialdemokraten sollen sich nun gestern 20 bis 30 Abgeordnete gegen das Gesetzespaket ausgesprochen haben. Der Bundeskanzler soll laut Teilnehmerangaben auf die notwendige Mehrheit verwiesen und gesagt haben, dass er notfalls von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen werde. Dies wurde offenbar von Teilen so interpretiert, dass Scholz damit mit der Vertrauensfrage droht.
Nein, damit hat er nicht gedroht,
sagte wiederum der neue SPD-Generalsekretär Matthias Miersch in der ARD. Und weiter meinte er,
aber es war eine durchaus lebendige Diskussion und das ist auch, finde ich, bei einem solchen Thema angezeigt. Und dann ist in solchen Fragen, dass die Fraktion abstimmt am Ende, eine deutliche Mehrheit hat für dieses Gesetzespaket gestimmt. Und der Appell ist jetzt an alle, dass dann die sogenannte Fraktionsdisziplin gilt.
So Miersch. Aber es ist nicht nur die SPD, bei der es unsicher ist, ob alle mitziehen. Auch bei den Grünen gibt es viele Stimmen, die gegen das Sicherheitspaket sind oder es zumindest kritisch sehen. Das Sicherheitspaket besteht aus 3 Teilen. Einer Verschärfung beim Waffenrecht, mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden und Verschärfungen in der Asyl- und Migrationspolitik. Die Kritik aus Teilen der SPD und der Grünen bezieht sich vor allem auf die letzten beiden Teile. Hauptsächlich auf die automatisierte Gesichtserkennung anhand von Fotos im Netz, auch wenn dafür die Hürden im Zuge des parlamentarischen Verfahrens erhöht wurden und die Streichung von Leistungen für Menschen, für deren Asylantrag ein anderer EU-Staat zuständig ist, in den sie rechtlich und tatsächlich, so lautet nun eine Klarstellung im Gesetz, auch überstellt werden können. Das Paket soll am Freitagmorgen im Bundestag verabschiedet werden, voraussichtlich in namentlicher Abstimmung. Noch gibt man sich bei SPD und Grünen optimistisch, dass die notwendige Mehrheit erreicht wird. Alles andere würde die Ampel wohl in noch schwierigeres Fahrwasser als bislang schon bringen. Auf Stimmen aus der Unionsfraktion kann die Koalition jedenfalls nicht setzen. CDU und CSU geht das Paket nicht weit genug. Die nun vorgenommenen Änderungen sind für sie eine weitere Schwächung des Vorhabens. Die größte Oppositionsfraktion kritisiert aber nicht nur den Inhalt, sondern auch das Verfahren zum Sicherheitspaket, da die Änderungen dazu erst gestern in finaler Fassung fertiggestellt worden sind. Im Eilverfahren soll das Sicherheitspaket außerdem auch am Freitag nach der Verabschiedung im Bundestag noch durch den Bundesrat gehen.
Katharina Hamberger über das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung. Wir bleiben beim Stichwort Migration. Monatelang hatte Italien darüber mit Albanien verhandelt und sich auf ein neues System verständigt. Flüchtlinge, die von von Italien im Mittelmeer aufgegriffen werden und die einen Asylantrag stellen wollen, sollen das nicht mehr in Italien tun, sondern sie werden in ein Lager in Albanien gebracht, das sie nicht verlassen dürfen. Von dort aus sollen italienische Behörden ihren Antrag dann bearbeiten. Heute kamen die ersten Flüchtlinge in Albanien an. Wolfgang Fichtel.
Die 16 Flüchtlinge haben nur ein paar Meter auf albanischem Boden runter von der Libra, dem italienischen Marineschiff, das sie die letzten 50 Stunden vom Mittelmeer irgendwo vor der italienischen Insel Lampedusa nach Nordalbanien gebracht hat, in den kleinen Hafen von Gjöngin. Ein paar Meter und die 16 sind, juristisch gesehen, in Italien. Und zwar in der ersten Station des neuen italienischen Asylaufnahmezentrums, das erste, das nicht in Italien steht, sondern in einem Drittland. Albanien in diesem Fall, an der gegenüberliegenden Adriaküste, vor allem aber nicht auf dem Gebiet der Europäischen Union. Die 16 Männer, 10 aus Bangladesch, 6 aus Ägypten, werden von italienischen Offizieren in den Aufnahme-Hotspot im Hafen begleitet. Bürocontainer. Italienische Beamte warten hier auf sie, versuchen die Neuangekommenen zu identifizieren. Sie werden registriert, ärztlich untersucht. Hier können sie ihren Antrag auf Asyl stellen, in Italien. Hier beginnt das Verfahren für die 16 Männer, die eigentlich direkt nach Italien und damit in die Europäische Union wollten, aber auf hoher See, also noch außerhalb der italienischen Hoheitsgewässer, gestoppt wurden von der italienischen Küstenwache. Nur die, die nicht weitergekommen sind, dürfen nach Albanien gebracht werden, steht im Vertrag Albaniens mit Italien. Außerdem nur Männer, keine Frauen, keine Kinder, keine Kranken, keine Folteropfer, keine Flüchtenden aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote, aus Syrien zum Beispiel, aus Bangladesch und Ägypten aber schon. Die Türen der ersten Station in Albanien werden geschlossen. Vermutlich verbringen die 16 auch ihre erste Nacht hier. Keine Stellungnahme der italienischen Behörden, auch nicht der albanischen. Nichts Offizielles heute. Nur der Beginn eines Experiments. Der Versuch, einen, Zitat, innovativen Weg zur Bekämpfung illegaler Migration zu gehen, wie Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagt. Ein Experiment, interessiert beobachtet auch von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die sich, Zufall oder nicht, morgen in Brüssel zusammensetzen. Ihr Thema: Migration. Also bleibt es an den Kritikerinnen, die auch hier in den Hafen von Gjöngin gekommen sind, das Ganze einzuordnen aus ihrer Sicht. Der europäische Traum endet hier, steht auf ihrem Protestplakat. Der Traum der Flüchtlinge von einem besseren Europa und einem besseren Leben, von mehr Freiheit und Demokratie, endet hier, weil sie ins Gefängnis gebracht werden, das sie nicht verlassen können. An die 6 Meter hoch ist der Blechzaun im eigentlichen Asylzentrum, am Rande des Dorfes Jada, 20 Kilometer weit im Hinterland. Noch höher die Masten mit den Überwachungskameras. Hier in diesem Lager sollen die Asylbewerber bleiben, bis sie bei ihren Antrag endgültig entschieden ist. 4 Wochen lang ungefähr, schätzen die italienischen Behörden. Wartezeit in einem geschlossenen Containerdorf, 4-Bett-Wohnboxen, 3 Bereiche, die Wartezone für die Antragsteller, ein kleineres Abschiebezentrum für die abgelehnten Asylbewerber und ein 20-Mann-Gefängnis für Straftäter. Auf jeden Fall soll niemand auf Dauer in Albanien bleiben. Entweder gibt es Asyl in Italien oder Italien versucht, die abgelehnten Asylbewerber in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Gelingt das nicht, landen sie in Italien, wie bisher.
Der Bericht von Wolfgang Fichtel und das Modell italienischer Flüchtlingslager auf albanischem Boden thematisieren wir heute auch ausführlich in unserem Podcast Der Tag nachzuhören, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. Dass die Krankenversicherung nächstes Jahr teurer wird, das hatten viele Beitragszahler schon geahnt. Nun liegen erste konkrete Zahlen vor. Der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherungen rechnet mit einem deutlich höheren Zusatzbeitrag im kommenden Jahr. Im Durchschnitt wird er wohl um 0,8 Punkte auf 2,5% steigen. Je nach Kasse variiert dieser Satz allerdings. Einzelheiten von Volker Fintermer.
Der GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hatte bereits Anfang Oktober auf die wachsenden Finanzprobleme der Krankenversicherung hingewiesen und gerade mit Blick auf die geplante Krankenhausreform ein stärkeres finanzielles Engagement des Bundes eingefordert. Da war bereits im Vorfeld der Tagung des Schätzerkreises die Rede von möglichen 0,8 Prozentpunkten, die als Beitragsanhebung fällig werden könnten. Genau diese Steigerung hat der Schätzerkreis dem Experten des Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesamts für Soziale Sicherung und des GKV-Spitzenverbandes angehören, nach einer fast zwei Tage andauernden Sitzung heute bestätigt.
Im nächsten Jahr werden die Beitragssätze in der Krankenversicherung um 0,8 Beitragssatzpunkte steigen. Das bedeutet 0,4% für die Arbeitnehmer. Das ist ein sehr starker Beitragssatzanstieg. Der geht zum einen darauf zurück, dass wir Inflation und höhere Löhne gehabt haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass unser System sehr ineffizient ist. Das teuerste Gesundheitssystem in Europa,
erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Damit aber steigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag, den Arbeitgeber und Versicherte zu gleichen Teilen zu zahlen haben, auf 2,5%. Aber der Hinweis Zusatzbeitrag verrät bereits, dass dieser Beitrag auf den weiterhin bei 14,6% festgelegten allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkasse dazukommt. Der Zusatzbeitrag sollte eigentlich einmal ein Wettbewerbsinstrument für die Kassen untereinander sein, um deren Finanzbedarf, der über die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds hinausgeht, zu decken. Die Spannbreite der einzelnen Kassen liegt heute bereits zwischen 0,9 und knapp 3,3%. Einzelne Krankenkassen dürften somit die Marke von 18% überschreiten, zumal die jeweils interne Bilanz in der heute genannten Steigerungsrate noch nicht enthalten ist. Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, spricht von einem drastischen Erhöhungsdruck. Bei den meisten Krankenkassen stünden auch keine Reserven mehr zur Verfügung, um Beitragssteigerungen im nächsten Jahr abzumildern, sagte sie. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, bezeichnet den drohenden Anstieg des Zusatzbeitrags als ein Desaster. Zudem treffe es eine Mehrheit der Menschen unverhältnismäßig hart, dass die Finanzierungsprobleme der Krankenversicherung allein auf Kosten der Versicherten ausgetragen würden. Kassen und Sozialverbände hatten ein stärkeres Engagement des Bundes verlangt, etwa in der Übernahme der Versicherungskosten für die Bezieher von Bürgergeld. Aber auch im kommenden Jahr verharrt der Bundeszuschuss bei 14,5 Milliarden Euro. Und da gäbe es auch keinen weiteren Spielraum, betonte der Gesundheitsminister.
Die steuerlichen Mittel sind derzeit knapp. Daher ist es also zum jetzigen Zeitpunkt aus Steuermitteln nicht möglich, die Beitragssätze zu entlasten, indem die Bürgergeldbezieher mehr Geld bekommen. Aber wie gesagt, das ist nicht der Hauptgrund für die Entwicklung der Beitragssätze. Das System ist einfach nicht effizient.
Leistungskürzungen hält Lauterbach auf der anderen Seite auch nicht für angemessen und auch nicht für durchsetzbar. Allein mit den anstehenden Strukturreformen, etwa bei den Krankenhäusern und der Digitalisierung im Gesundheitswesen, sowie einer besseren gesundheitlichen Aufklärung und Prävention, komme man aus der Spirale stetig steigender Beiträge heraus, gibt sich Lauterbach zuversichtlich.
Volker Findhammer aus Berlin und wir wechseln zum Sport. Es ist eine weitreichende Personalentscheidung im englischen Fußball und zugleich eine mit einer politischen Komponente. Thomas Tuchel, früherer Trainer unter anderem von Borussia Dortmund, von Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und Bayern München, wird neuer englischer Nationaltrainer. Er ist der erste Deutsche, der diesen Posten bekleidet. Über Präsentation und Reaktionen auf der Insel aus London, Gabi Biesinger.
Im Wembley-Stadion stellte der Fußballverband den neuen Trainer der Presse vor. Nach freundlichem Geplänkel, dass Tuchel sich auf den neuen Job freue wie ein Teenager und dass er mit Leidenschaft ans Werk gehe, dann gleich die Frage, welche Botschaft er für jene Fans habe, die sich lieber einen Engländer für den Job gewünscht hätten.
What would your message be, though, to those fans who would have preferred the England team to be managed by an English coach?
Fußballverbandschef Mark Bullingham hatte sich entlocken lassen, dass man 10 Kandidaten für den Trainerjob gecastet habe, darunter auch Engländer. Tuchel antwortete gelassen: Tut mir leid, dass ich nur einen deutschen Pass habe.
I'm sorry, I just have a German passport, but
ich hoffe, die Fans haben schon bisher meine Leidenschaft für die Premier League und dieses Land gespürt. Das hat für mich eine große Rolle gespielt. Ich bin stolz, diesen Job zu machen. Ich hoffe, ich kann ihnen zeigen und beweisen, dass ich Respekt für diese Rolle und dieses Land habe.
To this role and to this country.
Tuchel erklärte weiter, er wolle die positive Kultur, die sein Vorgänger Gareth Southgate im Nationalteam eingeführt habe, halten und weiterentwickeln. Ihm sei bewusst, dass die Engländer dringend auf eine neue Trophäe warten würden und er freue sich, im Januar zu starten, um den Traum, einen WM-Sieg in 2 Jahren in Amerika, wahr werden zu lassen.
I'm very excited to start this journey in January to make our dream come true in America.
Während sich Teile der rechten Presse über Tuchels Auswahl echauffieren und die Daily Mail Tuchels Verpflichtung eine Schande und unpatriotisch nennt, tauchen im Netz auch wieder unvermeidliche Clips auf, die Tuchel mit Hitlerbärtchen zeigen. Doch die meisten Schlagzeilen sind positiv, loben Tuchel als Sieggaranten und etwa die Sun schreibt, der englische Fußball sollte den explosivsten, dynamischsten, charismatischsten und schlaksigsten Trainer, der je in der Premier League für Furore gesorgt hat, wieder willkommen heißen.
Gabi Biesinger über Thomas Tuchel im englischen Nationaltrainerjob. Auch dazu ein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit setzen wir den Schlusspunkt in den Informationen am Abend. Mit Silvia Engels am Mikrofon einen angenehmen Abend.